Königsseele mit Resilienz neu im Flammen. Herzlich willkommen zu der Zweijahresfolge beziehungsweise Zweijahresjubiläumsfolge von Die Phönixseele. Ich habe hier ein paar Zahlen für euch. Es gibt aktuell, also bis zu dieser Folge, gibt es 25 Podcast-Folgen von Die Phönixseele. Insgesamt sind das 17 Stunden und 47 Minuten. So lange kann man mir bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Folge hochlade, zuhören. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir so, wow. Damit kann man sich einen ganzen Tag lang beschäftigen. Also man könnte mir einen ganzen Tag zuhören. Und es gibt ja eigentlich noch einen anderen Podcast, bei dem ich mitwirke. Also mit Hoster bin und den gibt es in Schweizerdeutsch, für alle, die es noch nicht wissen. Der heißt Bunt im Kopf und auch dort gibt es immer und immer wieder jeden Monat eine neue Folge. Also das heißt, wem meine Stimme gefällt, der kann einen ganzen Tag damit verbringen, nur mir zu lauschen. Wow. 2 Jahre und jetzt ändere ich das Design. Ich ändere das Cover und auch künftig die Art, wie ich neue Folgen auch da nicht betitle, aber einkleide. Wieso? Es gab in den letzten Jahren immer wieder Stimmen, die meinten, hey, es sieht zwar wunderschön aus, dieses Cover, es ist jedoch einfach zu dunkel. Zu düster. Dieses Blau, das sorgt irgendwie nicht so für Wohlbefinden. Ich mag Blau, aber es mögen halt nicht alle und es sorgt halt scheinbar auch ein bisschen für bedrückte Stimmung oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir dann überlegt, hey, wenn jetzt nicht das 2-Jahres-Jubiläum, wann wäre es dann sonst der perfekte Zeitpunkt, das Cover zu ändern? Also, jetzt gibt es ein neues Cover. Viele Elemente bleiben gleich. Dafür jetzt neu mit einem Foto von mir. Das hat eine ganz liebe Freundin von mir an einem See in der Schweiz gemacht. Und dann mit einem Bearbeitungsprogramm haben wir das in schwarz-weiß gehüllt, weil es irgendwie vom Licht her fast besser aussieht als einfach dieses eine Foto. Und ich liebe es. Ich liebe dieses eine Foto von mir. Und es ist wirklich schwer, ein Foto von mir zu schießen, mit dem ich mich auch wohlfühle und sage, hey, hinter diesem Foto kann ich stehen. Das ist wirklich schwer. Gehen wir weiter. Wie geht es denn jetzt mit die Phönixseele weiter? Also, es geht weiter. Das habe ich mir fest vorgenommen. 2 Jahre gibt es jetzt diesen Podcast schon und ich will auch weitermachen. Allerdings ist es ja nicht mein einziges Podcast-Projekt. Also mal schauen, wie lange, dass ich das in diesem Umfang so noch weitermachen kann. Kann ich denn immer weiter über Psychologie reden? Weiß ich nicht. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, immer wieder mal regelmäßig Leute einzuladen für Interviews zu verschiedensten Themen, weil ich ja mit die Phönixseele nicht nur über Psychologie reden möchte, sondern auch Stigmaten brechen möchte zu verschiedensten Themen. Wir hatten schon einmal jetzt die letzten 2 Jahre 3 Gäste. Einmal Elena Rettiger, wo wir über Neurodivergenz im Allgemeinen gesprochen haben. Wir hatten Melanie bei uns zu Gast, eine gute Freundin, wo wir über ihre Neurodivergenz gesprochen haben. Wir hatten China bei uns. Sie ist eine Mitstudentin von mir. Da haben wir über Kommunikation geredet. Wir haben schon 3 coole Podcast-Folgen zum Thema Selbstliebe gemacht. Und manchmal frage ich mich, ist das wirklich schon alles? Ist das alles, was man über Selbstliebe sagen kann? Ich denke nicht. Und ich habe minimum eine weitere Person habe ich angefragt, ob diese Person mit mir mal noch eine Podcast-Folge machen möchte. Sie hatte bejaht, noch haben wir keinen Termin ausgemacht, aber ich hoffe, dass ich sie bald nochmal daraus ansprechen kann. Dann hat mich eine Person angefragt, die gerne bei mir Gast sein möchte. Und zwar diesmal eine männliche Person, die gerne über ihre Neurodivergenz sprechen würde. Also, wie ihr seht, die Themen würden uns nicht ausgehen. Und ich hoffe, dass ich im Laufe der Zeit immer wieder mal Anfragen bekomme. Ich würde zu gerne eine ganz bestimmte Person des öffentlichen Lebens hier dazu einladen wollen. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch den Mut finde, diese Person anzusprechen. Ob es dann auch diese Folge, wenn ich das schaffe, mit dieser Person einen Podcast aufzunehmen, ob ich es unter die Phönixseele aufnehmen darf, da oder beziehungsweise veröffentlichen darf oder kann, ist noch nicht sicher. Hui. Ich weiß nicht wieso, aber heute bin ich wieder mehr nervös als sonst. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich nicht wie früher aufnehme. Denn leider ist mein PC, also mein Turm-PC kaputt gegangen. Da müsste mal jemand Bestimmtes vorbeikommen und diesen PC ein bisschen auseinanderbauen, um zu schauen, ob es einfach ein defektes Kabel ist oder ob etwas beim Mainboard kaputt ist. Das ist nämlich noch nicht sicher. Ich konnte jetzt dank einer ganz lieben Tante, Shoutout an dich, meine liebe Tante, und durch die Hilfe meiner anderen Tante, Shoutout an dich, einen neuen Laptop besorgen. Jedoch konnte ich das Podcast-Programm Audacity noch nicht rechtzeitig alles richtig einstellen, um mit meinem großen dynamischen Mikrofon aufzunehmen. Das heißt, ich nehme jetzt gerade diese Podcast-Folge auf mit den Ansteckmikrofonen, mit denen ich auch Bunt im Kopf oder meine dualen Folgen aufgenommen habe. Also alle die Podcast-Folgen, wo eine andere Person mit dabei war. Sollte theoretisch für euch keinen Unterschied machen. Es wird sich nur etwas anders anhören vom Intro, bis dann ich jetzt hier rede. Weil es dann doch, gerade wer gute Ohren hat, wird das gemerkt haben. Dann war es jetzt so, dass ich in den letzten Wochen meine schriftliche Prüfung hatte zum Thema Psychologie, Grundlagen der Psychologie, weil ich in der Ausbildung bin zur psychosozialen Beraterin. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich darf euch hier jetzt gerade noch erklären oder sagen, ich habe diese Prüfung auch super bestanden mit einer Note von 5,5, auch wenn es grundsätzlich, wie man es mir immer wieder erklärt, niemanden interessiert, Hauptsache bestanden. Aber in der Schweiz ist das wirklich eine sehr gute Note. Ja, dann habe ich aufgerufen, mir Fragen zu stellen. Und ich habe ein paar Fragen bekommen von 3 Personen. Fast alle, 2 von diesen 3 Personen habt ihr alle schon in diesem Podcast gehört, wenn ihr die vorherigen Folgen gehört habt. Und ich denke, ich werde unten anfangen und mich von den Fragen nach oben hocharbeiten, denn die eine Frage von Elena ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen und die behalte ich mir bis zum Schluss auf. Also, gehen wir zuerst zu den Fragen, die China mir gestellt hat. Und ja, ich nenne sie mit Absicht, denn sie war hier schon mal im Podcast und sie hat mir nicht geschrieben, dass ich diese Fragen anonym beantworten soll. Also, es war nämlich ziemlich witzig. Sie hatte mir diese Fragen geschickt und dann hatte ich bei den einen so gesagt, ja, also das sind ja Themen für ganze Podcast-Folgen. Also da könnte ich eine Folge dazu machen oder sogar 2 bis 3 Folgen. Und dann sie so, ja, aber das interessiert doch die Leute und so weiter. Und ich so, ja, aber kannst du vielleicht auch noch ein bisschen einfachere Fragen stellen, die man vielleicht ein bisschen einfach in einer Folge beantworten kann? Und dann hat sie mir Folgendes gefragt. Na gut, okay. Was ist deine Lieblingsfarbe? Also, liebe China, meine Lieblingsfarbe ist lila. Aber nicht dieses rötliche Lila, sondern dieses blaue, lavendelfarbene Lila. Ich liebe dieses Lila. Lange, lange Zeit als Kind habe ich Blau geliebt, also dieses Indigo-Blau. Und das ist auch immer noch eine meiner Lieblingsfarben. Doch diese eine Lieblingsfarbe ist bei mir einfach lila. Dann mein Lieblingsessen. Lange Zeit war das immer Spaghetti Bolognese, bis ich gelernt habe, dass das, was ich in meiner Kindheit als Spaghetti Bolognese kannte, gar keine Spaghetti Bolognese war. Sondern eigentlich war das Spaghetti mit einer Tomaten-Hackfleischsoße. Es ist scheinbar nicht das Gleiche. Mittlerweile muss ich jedoch sagen, ist das eher diese Instant-Nudeln geworden. Also ich liebe diese Instant-Nudels mit Ei oder einfach noch ein bisschen Asiagemüse und ein paar Chili-Flocken und oh, ich könnte mich reinlegen, ich liebe das einfach. Dann hat sie mich gefragt, ob ich Geschwister habe. Nun, ich bin eigentlich als Einzelkind aufgewachsen. Ich bin aber kein Einzelkind, sondern ich habe eine Halbschwester. Diese ist jedoch 12 Jahre älter als ich und wir haben nur sehr wenig Kontakt miteinander. Dann habe ich eine Cousine, für die ich mehr geschwisterliche Gefühle hege. Weil wir eigentlich sehr eng miteinander aufgewachsen sind. Vor allem eine Zeit lang, als sie bei unseren Großeltern aufgewachsen ist und ich und meine Eltern sind sie sehr oft am Wochenende besuchen gegangen. Ja, dann kommen wir trotzdem mal noch zu diesen schwereren Fragen von China. Ich werde einfach kurz darauf eingehen und bei den Fragen, zu denen es eine eigene Folge gibt, werdet ihr gleich mehr hören. Sie hat mich gefragt, was ist deine persönliche Motivation? Nun, hier könnte man jetzt halt nachfragen, zu was? Zum Leben? Zum Beruf? Zur psychosozialen Beraterin oder zum Podcasten? Also, ich nehme mal an, da es darum ging, dass sie mir diese Fragen stellt bezüglich des 2-jährigen Jubiläums. Würde ich sagen, dass sie damit meint, den Podcast. Also, ich möchte noch immer ganz dringend Leuten verschiedensten Geschichten aufzeigen. Ich möchte mit Stigmaten brechen. Und zwar nicht nur bezüglich Neurodivergenz, sondern eigentlich bezüglich fast jedem Thema. Sei es Armut, sei es Long-Covid, sei es chronischen Erschöpfungssyndromen, obwohl das sehr viele Gemeinsamkeiten hat, diese beiden. Sei es Multiple Sklerose, finde ich ein bisschen schwierig zu aussprechen. Osteoporose, alles Mögliche. Über Depressionen, wie ihr ja wisst, zumindest einige, die auch meine 2. Folge gehört haben, in der ich leider ziemlich wisple, weil ich so nervös war damals. Ich weiß nicht, wieso, ich war bei der 2. Folge mehr nervös als bei der 1. War ja ziemlich witzig. Naja, eben, ich möchte über Depressionen sprechen. Ich möchte aufklären, was kann man machen? Was sollte man nicht machen? Wie kann man über gewisse Dinge reden? Und so weiter. Also, ja, ich möchte Minimum einer Person irgendetwas pro Folge Hilfreiches mitgeben können, was einem weiterbringt, was eine Person vielleicht ausprobieren kann und es vielleicht einfach dieser eine Tipp der Game Changer war. Denn wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mir schon länger zuhört, es gibt viele Lösungsstrategien für viele Probleme, doch nicht alle passen zu jedem Menschen. Wir sind alle sehr individuell und wir müssen lernen, auszuprobieren, was passt und was passt nicht. Wir können nicht einfach davon ausgehen, hier ist eine Lösungsstrategie, das hat bei dieser Person funktioniert, also funktioniert es bei allen. Das ist einfach nicht die Realität. So funktioniert das nicht. Also, ich möchte Minimum mit pro Folge wenigstens einer Person irgendetwas mitgeben können, um dessen Leben ein Stück einfacher oder leichter zu machen. Oder auch nur zu inspirieren, etwas, einen neuen Blickwinkel einzugehen, etwas Neues auszuprobieren oder den Mut, mal wieder vor die Türe zu gehen. Irgendetwas so. Die nächste Frage war, wie gehst du mit Niederlagen um? Ja, das ist schwierig. Da müsste man genau definieren, was ist denn eine Niederlage? Wäre es eine Niederlage gewesen, wenn ich diese Prüfung, die ich jetzt geschrieben hatte, versaut hätte? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich könnte man das so irgendwie interpretieren. Doch hinter jeder Niederlage steckt auch immer eine Art Lage. Wisst ihr, was ich meine? Es geht immer irgendwie darum, so wieso kam es dazu? Es hat Gründe. Es kommt niemals einfach nur so. Was war denn meine letzte Niederlage? Uff. Man könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, meine letzte Niederlage war, als ich versucht hatte, IV zu beantragen, also eine Invalidenrente, und trotz Anwalt und allem und Arztberichten hieß es, ich hätte diesen Behindertengrad nicht zugute. Also so heißt es zumindest, ja, glaube ich, in Deutschland. Nun, das war schon auch eine Niederlage. Es war ziemlich schwierig damals, als ich da diesen Brief erhalten hatte, dass wir trotz Anwalt und alles den Kampf dagegen verloren hatten. Und es ging mir danach auch ziemlich schlecht. Also wirklich, wirklich nicht gut. Und ja. Wie ging ich damit um? Ich brauchte viel Zeit. Ich brauchte Therapie. Ich brauchte Leute, mit denen ich reden konnte. Die mir irgendwie versucht hatten, wieder Hoffnung zu geben, dass auch wenn jetzt dieses Türchen zu ist, ich trotzdem einen Weg finden würde, irgendwie mein Leben zu leben. Aber diese Hoffnung hatte ich sehr lange nicht annehmen können. Also wenn wir es genau nehmen, war ich dann eine Zeit lang ziemlich stark deprimiert. Und es war ja dann auch noch diese ganze Corona-Zeit. Also es war nicht wirklich leicht. Das klingt jetzt alles nicht so wirklich aufbauend. Also wie geht man grundsätzlich mit dem Stand von heute mit Niederlagen um, wenn ich mein Wissen, was ich heute habe, mit einsetze? Also man versucht, mit anderen Menschen darüber zu reden. Was hat dafür gesorgt, dass es zu dieser Niederlage kam? Was gibt es für Handlungsmöglichkeiten jetzt? Kann man daraus irgendetwas mitnehmen? Also zum Beispiel könnte man jetzt daraus etwas lernen. Es ist ein Lernprozess, der dahinter steckt oder sowas. Oder ja, vielleicht braucht es diese Niederlage, um in was Neues zu entdecken. Hätte ich damals diese Niederlage nicht erlebt mit diesem, ja, wie soll ich sagen, diese Tür, die zuschlug, wäre ich vielleicht heute nicht in dieser Position, dass ich Podcasts über mentale Gesundheit aufnehme, dass ich aufkläre über Neurodivergenz, über psychische Gesundheit, dass ich eine psychosoziale Ausbildung mache. Wer weiß, ich hätte vielleicht niemals angefangen, als Klassenassistenz zu arbeiten. Also es wäre dann eine Art von Was-wäre-wenn-Frage. Also fragt man sich in diesen Momenten, okay, das klappte jetzt nicht. Das ging auf irgendeine Art und Weise in die Hose. Was kann ich jetzt tun? Was brauche ich jetzt? Brauche ich gleich das nächste Projekt? Oder kann ich mir erstmal eine Pause gönnen? Das irgendwie verarbeiten? Und dann vielleicht auch eine Art Ritual zu machen. Wir hatten hier auch mal eine Folge über Jubiläen und Erfolg war das, glaube ich. Da habe ich auch darüber geredet, wie feiert man Erfolge etc. Und genauso würde ich auch gewisse Dinge als eine Art Abschiedsritual machen also für Niederlagen und für Verluste. Auch dazu braucht man vielleicht eine Art Übergang. Etwas, das man tut, um all das, was hätte sein können, loszulassen. Oder wenn es zum Beispiel eine Prüfung ist, die man vielleicht jetzt verhauen hat, unter was für Umständen auch immer, dass man sich eine Art Motivation schafft und sagt, gut, und jetzt erst recht. Jetzt knie ich mich noch einmal voll rein, geh nochmal alles durch, schreib mir vielleicht nochmal neue Lernkarten, hör mir neue Lernpodcasts an, das hat mir sehr gut geholfen, Podcasts und Videos anhören und gib nochmals mein Bestes, um diese Prüfung zu wiederholen. Also es wäre immer die Frage so, was ist es für eine Niederlage? Kann man es nochmals wiederholen? Also ist das etwas, wo man eine zweite Chance bekommt? Oder ist es eine Türe, die zubleibt? Und dann darf man davon auch Abschied nehmen. Gut. Dann hat sie, meine liebe Gina, gefragt, Tipps für mehr Selbstliebe. Nun möchte ich hier mal sagen, es gibt mittlerweile 3 Parts zum Thema Selbstliebe. Und die heißen alle Der Weg zur Selbstliebe, Part 1, 2 und 3. Das sind die Folgen 5. Da hatte auch die Musikerin Lori einige Worte, also einige Sprachnachrichten mit reingeschickt, die ich einbinden durfte, weil ich ihren Song sehr gefühlt hatte. Ich war so stolz auf diese Folge, dass ich mich getraut hatte, diese Sängerin anzusprechen, also sprich anzuschreiben, nicht anzusprechen. Dann die Folge 11, da hatte ich über den Fokus von Selbstliebe bei Männern gesprochen. Da hatte ich auch einige Männer angefragt, hey, wie ist das bei euch? Und habe die Antworten zusammengefasst. Und die Folge 18, da war es, glaube ich, der Fokus auf Frauen. Und da hat auch Elena mitgeredet. Ich glaube, sie hatte mir da auch Sprachnachrichten zur Verfügung gestellt. Dann hatte Gina selbst einige Antworten zu mir geschickt und die Bianca. Also da hört ihr, beziehungsweise ich lese auch vor, verschiedensten Varianten bezüglich Selbstliebe und Tipps. Hört unbedingt in diese Folgen rein. Also auch die alten Folgen lohnen sich immer wieder, sich mal anzuhören. Dann hat sie mich gefragt, hast du Rituale? Wenn ja, welche? Wir hatten, glaube ich, mal über Thema Rituale bei Folge 14 geredet. Ich glaube, das war das mit Zwängen und Glücksbringen, wie sowas. Oder eben auch bei der Jubiläumsfolge, also Jubiläum und Erfolg. Die kam, glaube ich, letztes Jahr im Juni raus. Jetzt aktuell habe ich weniger Rituale. Ich habe einige gehabt und sie wieder verloren. Ich weiß nicht, wer von euch das jetzt alles noch weiß, aber seit Kleinkind weiß ich ja, dass ich mit ADHS lebe. Wir ADHS-Menschen haben das nicht so wirklich mit Ritualen oder Strukturen. Und seit letzten November weiß ich jedoch auch, dass ich auch im Autismus-Spektrum bin. Das bedeutet, dass ich eigentlich ziemlich dringend Rituale und Strukturen bräuchte, um besser klarzukommen. Aber eben, weil da noch dieses ADHS mitwirkt, kann ich sie aktuell nicht wirklich gut halten. Also es ist mehr so ein On-the-Fly-Ding. Manche Dinge mache ich einfach durch den Tag über verteilt jeden Tag gleich. Also ich brauche morgens meinen Kaffee und ich mag den nicht zu gestresst trinken. Ich brauche auch am Nachmittag einen Kaffee. Was gibt's noch? Eine Zeit lang hatte ich jeden Morgen auch noch eine Tasse Tee getrunken. Aktuell habe ich das wieder nicht mehr hinbekommen. Eine Zeit lang habe ich es hinbekommen, jeden Morgen eine Runde progressive Muskelentspannung zu machen nach Jakobson. Leider habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich bin nur noch verspannter und das morgens zu machen stresst mich mehr, als dass es mir wirklich hilft, war damals so der Gedanke. Deswegen hatte ich das, glaube ich, nach 70 Tagen wieder verloren. Das Interessante ist, ja, man sagt eigentlich, Rituale, die man hinbekommt, 61 Tage lang durchzuziehen, dass sie dann halten, hat bei mir wohl nicht geklappt. Also auch das mit diesen 61 Tagen stimmt einfach nicht. Das braucht durchaus ein halbes Jahr, bis man es dauerhaft drin hat. Und ich bin jemand, der Routinen und Strukturen sehr schnell immer wieder verliert. Auch weil sich mein Leben immer wieder total verändert. Jetzt aktuell bin ich ja auf Stellensuche und auf Klientensuche. Und ja, sobald ich dann wieder eine Stelle hätte, verändert sich mein Tagesablauf ja sowieso wieder ganz total. Jetzt aktuell kann ich mehr zu der Zeit ins Bett gehen, wo ich wirklich müde bin. Und wenn ich dann wieder arbeiten gehen würde an einer festen Stelle, dann müsste ich dann halt wieder früher ins Bett gehen. Genau. Dann hat sie mich gefragt, Tipps gegen Stress. Nun, eben, das wäre jetzt eine von diesen Fragen, wo man eine ganze Folge machen könnte. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen kurz zu fassen. Erstens, bevor man Tipps gegen Stress geben kann, muss man sich erstmal bewusst werden, was einem eigentlich stresst. Also ihr könnt noch so viele Tipps von Instagram, YouTube-Videos, Workshops, alles Mögliche anhören und versuchen anzuwenden, wenn ihr nicht wisst, was euch in eurem Alltag alles stresst, werden diese ganzen Tipps wie ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Man kann durchaus viel machen mit Bewegung, mit Entspannungsübungen, mit Atemtechniken. Wer jedoch das Stresssystem an sich nicht versteht, auch von einem selbst, wird da nicht wirklich langfristig eine Besserung spüren. Man muss im Alltag hinschauen, zu verstehen, wo sind die Stressfaktoren? Was sind das für Stressfaktoren? Gehört es zur Arbeit? Gehört es zur Familie? Gehört es zu den Umweltfaktoren, also unsere politische Lage zum Beispiel? Ist es die Weltlage? Sind es die Nachbarn? Oder ist es der Arbeitsweg? All das spielt eine Rolle. Man muss erst verstehen, was einem stresst, bevor man wirklich was dagegen tun kann. Also grundsätzlich empfehle ich hier erstmal als allgemeinen Tipp jetzt hier in dieser Folge, schreibt euch einfach mal auf, was stresst euch und seid dabei möglichst ehrlich und genau. Und zwar auch mit euch selbst. Also es gibt so viele Dinge, die einem auch an uns selbst stressen können, die einen Einfluss haben. Dann kommen wir zu der Frage Tipps für Gelassenheit im Alltag. Was bringt einem denn so sehr aus der Ruhe? Das würde dann hier wieder reinkommen zum Stress, oder? Tipps für mehr Gelassenheit können wir ganz allgemein sagen, nehmt euch mehr Zeit für eure eigenen Bedürfnisse. Geht spazieren, betreibt Selbstfürsorge. Wenn ihr nicht gern spazieren geht, vielleicht ist Yoga euer Ding oder vielleicht ist Kampfsport euer Ding. Vielleicht ist Kuchenbacken euer Ding. All das, wo ihr das Gefühl habt, das sorgt dafür, dass mein Kopf ruhig wird. Auf gesunde Art und Weise möchte ich mal hier noch betonen. Es gibt nämlich auch viele ungesunde Coping-Strategien. Gut. Tipps für mehr Resilienz und Widerstandskraft. Nun, Resilienz ist ein riesiges Thema. So ein riesiges Thema, dass daraus auf jeden Fall eine eigene Folge gemacht werden muss. Und wie ihr ja wisst, dieser Podcast hier heißt ja die Phönixseele mit Resilienz neu entflammen. Um mehr resilient zu sein, darf man hinschauen, was einem im Leben alles stresst, was im Leben einem alles gut tut, was man alles braucht, um glücklich zu sein, um positiv zu denken, etc. Und es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Einerseits spielt eine Rolle, wie ist man aufgewachsen? Wie waren die Denkmuster der Eltern? Wie sind die Umweltfaktoren an sich? Also jemand, der in Europa aufgewachsen ist, hat eine ganz andere Hintergrundgeschichte, um resilient zu sein, als jemand, der in Afrika auf die Welt gekommen ist. Und so weiter. Das ist so ein riesiges Thema. Und es gibt ja ganz viele Forschungen dazu. Also es wird geforscht. Was macht einen Menschen resilient? Ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber es gibt auch Psychologen, unter anderem, die den Holocaust überlebt haben und danach ganz viel Forschung betrieben haben. Unter anderem der eine Boris, dessen Nachname ich leider nicht wirklich aussprechen kann, aber er war auch schon bei SRF Sternenstunde. Dann jemand auch sehr berühmtes ist Viktor E. Frankl. Für alle, die meine allererste Folge kennen, ich habe damals ein Zitat von ihm erwähnt gehabt in der allerersten Folge. Und auch er hat zu diesen Themen geforscht und sich überlegt, hey, wieso kam er so gut, na, Anführungszeichen, so gut aus dieser Situation danach raus? Wieso konnte er ein halbwegs normales Leben irgendwie so führen oder ein gutes Leben? Und konnte dann auch als Psychologe arbeiten, etc., obwohl er so viel Schreckliches erlebt hat. Also daraus können wir mal eine ganze Folge machen. Dann haben wir jetzt diese vielen Fragen von Gina geschafft. Gehen wir weiter zu der nächsten Frage von einer Person, die anonym bleiben möchte, so viel ich weiß. Also, das war eine sehr überraschende Frage. Was ist das unerwartetste oder unkonventionellste Kompliment, welches du bekommen hast und dich gefreut hast darüber? jeder, der hier zuhört, darf sich selbst das auch mal fragen. Weil ich finde es eine super reflektierende Frage. Und sie ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Und ich glaube, das eine Kompliment habe ich von gar nicht so lange her von einer Person bekommen. Und das war über die Kommunikationsfähigkeit von mir. Und das war wirklich sehr unerwartet und für mich unkonventionell, weil ich sonst oftmals eher kritisiert werde für meine Kommunikationsfähigkeit, zumindest von gewissen Menschen da draußen. Es ging darum, dass diese Person zu mir sagte, dass sie sich bei mir nicht Gedanken machen müsste, was ich meine, wenn ich etwas sage, sondern dass es wirklich das ist, was ich sage und man irgendwie eine Art von Ruhe empfindet. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Dann die eine andere Frage, das eine andere Kompliment, was man mir mal gegeben hatte, war von einer Person, von der ich es auch nicht erwartet habe. Es war ja eine Frage von unerwartet. Das ist ja logisch. Wie ging jetzt das nochmal? Es war bezüglich meiner ersten Prüfung, wo ich dann mit reingeschrieben hatte, hey, hört euch doch einfach diese und diese Podcast-Folge an. Also meine erste Prüfung zum Mentaltrainerin. Und danach hatte mir, als ich dann diese Person, die diese Prüfung korrigiert hatte und ich diese Person zum ersten Mal begegnet bin, mir ein Kompliment gemacht, dass ihr einerseits mein Schreibstil gefallen hat und sie ein großer Fan seitdem von mir sei. Und das tat mir sehr gut. Genau. Ich glaube, ich bin nicht so wirklich gut bezüglich Komplimenten. Also es gibt Menschen, die immer wieder versuchen, mir Komplimente zu machen. Leider habe ich den Hang, dass ich das ein bisschen überspiele oder es eben irgendwie nicht richtig annehmen kann, weil ich den Menschen oftmals dann nicht wirklich auf Anhieb glaube. Das ist einfach auch damit zusammenhängend, dass ich vielfach erlebt hatte, dass mir Menschen erst ein Kompliment machen und dann einige Zeit später mich für dasselbige danach kritisieren und runtermachen. Das fand ich früher schon immer sehr verwirrend, weil ich dann mir so dachte, so, kannst du dich jetzt entscheiden? Ist das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Verstehe ich nicht. Gut, nächste Frage. Was wäre anders, wenn du keine psychischen Krankheiten oder Neurodivergenz hättest? Also, einige wissen ja, ich lebe eben mit Depressionen. Das habe ich ja heute auch schon erwähnt. Und ich bin neurodivergent. Ich habe ja das fabelhafte Vergnügen, im ADHS-Spektrum zu sein, sprich beides zu haben, ADHS und Autismus. Und was wäre anders, wenn ich das nicht hätte? Nun ja, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mental komplett gesund wäre und ein Hirn hätte, welches dieser Welt den Anforderungen dieser Welt mehr entsprechen würde, als dass es mein jetziges Hirn tut, was wäre da anders? Wahrscheinlich wäre ich weniger überreizt, dauerhaft immer wieder überreizt von all den Geräuschen. Ich wäre wahrscheinlich weniger schnell geladen von der Umgebung. Also es wäre wahrscheinlich für mich nicht ganz so triggernd, wenn ich laute Nachbarn hätte oder habe, weil ich es wahrscheinlich so gar nicht wirklich wahrnehmen würde. Bestenfalls könnte ich sogar 100% arbeiten, hätte wahrscheinlich irgendwo eine Arbeit und würde mich mit irgendwas begnügen, mit was auch immer, keine Ahnung. Weil, ja, ich denke, ich würde einiges von meinem Sein, wie ich jetzt bin, verlieren, wenn ich nicht mehr neurodivergent wäre, eben im ADS- und Autismus-Spektrum. Vielleicht wäre ich dann jetzt glücklich oder unglücklich verheiratet. Vielleicht wäre ich irgendwo bei einem 9-to-5-Job oder irgendwo in einer Industrie. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich sogar schon Kinder. Es gab eine Zeit in meinem Leben, anfangs meiner 20er, da wollte ich Kinder haben, da wollte ich heiraten. Da dachte ich, das wäre mein Weg. Heute weiß ich, ich möchte keine Kinder haben, einfach weil ich das mit diesem Wickeln und diesen ganzen Flüssigkeiten, die nun mal Kinder absondern, weil es nun mal menschlich ist, ich das jetzt einfach nicht kann. Vielleicht wäre ich aber auch eine Riesenhunde-Mama mit ganz vielen Hunden. Wer weiß. Vielleicht wäre ich eine Extremsportlerin geworden und ja, weil ohne die Neurodivergenz hätte ich dann vielleicht auch weniger Probleme mit meinen Augen, mit meiner Reaktionsfähigkeit etc. Vielleicht wäre ich dann jetzt wirklich eine Extremsportlerin geworden oder Astronautin oder Archäologin. Ich wollte ja mal Archäologin werden. Also das, was wäre, wenn, wäre so groß. Das kann man fast nicht erfassen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne liest oder gerne Hörbücher hört. Es gibt ein Buch von Matt Haig, die heißt Die Mitternachtsbibliothek. Und da behandelt es genau diese Frage, was wäre, wenn? Aber Achtung, ich spreche hier jetzt eine Triggerwarnung aus. Am Anfang dieses Buches, eben Die Mitternachtsbibliothek, geht es kurz um das Thema Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn euch das zu viel ist, dann schaut, hört es euch oder liest das Buch nicht oder blättert vor oder spult vor bis zu einem gewissen Punkt. Es soll euch gut tun. Und Matt Haig ist ein Autor, der selbst auch mit Depressionen kämpft und mit Suizidgedanken und geht genau darauf ein in diesem Buch, der Frage, hey, was wäre, wenn ich eine andere Entscheidung in dem Leben getroffen hätte? Auch wenn jetzt diese Frage hier nicht darauf schließen lässt, was wäre, wenn du dich anders entschieden hättest, sondern es darum geht, wenn ich all das ja nicht hätte. Aber ich finde, es passt trotzdem. Es gibt auch auf Paramount eine Serie, also wenn euch das lieber ist, eine Serie zu schauen, die eine ähnliche Frage, also eigentlich die gleiche Frage, nur mit einem ähnlichen Setting behandelt, die heißt Parallel Me. Genau. Es wäre auch so, geht auch darum, was wäre, wenn. Ich packe die beiden Dinge in die Shownotes, also sprich in die Beschreibung des Podcasts. Die nächste Frage. Ja, sie hat mich dann auch gefragt, würdest du die Pille nehmen, die dich von psychischen Krankheiten oder Neurodivergenz und oder Neurodivergenz befreit? Wieso oder wieso nicht? Ich muss beide Seiten beleuchten, weil ich kann mich nicht richtig entscheiden. Einerseits ja. Und zwar deswegen, weil diese Welt hier draußen nicht gemacht ist für Menschen, die nicht der Norm halber funktionieren. Also unsere Welt ist nicht bereit oder immer noch nicht bereit, mit Menschen klarzukommen, die krank sind, auf irgendeine Art und Weise. Also die mit Depressionen leben, die eine körperliche, chronische Krankheit haben oder Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, etc. oder die mit Neurodivergenz leben müssen. Unsere Welt ist nicht gemacht für solche Leute. Unsere Welt ist noch immer so, dass sie ideal ist für Leute. Nein, das stimmt nicht. Ich muss mich revidieren. Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass unsere Welt eigentlich für niemanden mehr so gemacht ist, um gesund zu sein. Ich habe so gesehen jetzt die Meinung entwickelt, dass eigentlich, so wie sie jetzt ist, niemand gesund und glücklich wirklich leben kann. Auch wenn viele Menschen mir jetzt widersprechen würden und sagen, hey, aber ich bin gesund, ich bin glücklich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann gönne ich dir das auch. Aber unsere politische Lage, wie viele Menschen mit anderen Menschen umgehen, auf irgendeine Art und Weise, ist einfach nicht gesund und es ist nicht mehr menschenwürdig. Also diese Pille zu nehmen, um normal oder gesund zu sein, ja, rein um wirtschaftlich lohnenswert zu sein, würde ich sie nehmen. Um 100% arbeiten gehen zu können, um von dieser Lebenssituation, in der ich aktuell jetzt im Mai 2026 drinstecke, rauszukommen, ja. Ich mache auch immer wieder den Witz, wenn mir irgendjemand so sagt, so hey, ja, du musst halt schauen, dass du jetzt wieder gesund wirst, dass du wieder 100% arbeiten kannst, musst dich halt jetzt mal ein bisschen zusammenreißen oder sonst was, sage ich immer so, gerne, geben Sie mir die Pille dazu, dass ich das tun kann und ich mach's. Wenn ich mich wirklich einfach heilen könnte, würde ich es machen. Aber ich würde einen riesengroßen Identitätspreis bezahlen. Und deswegen komme ich jetzt zum Wieso nicht. Ich würde es vermissen, wie ich zum Teil heute bin. Nehmen wir mal an, ich könnte meine Neurodivergenz heilen. Anführ- und Schlusszeichen. Es ist nicht heilbar, möchte ich klar sagen. Aber nehmen wir mal an, es wäre heilbar. Was würde ich dann verlieren? Ich würde meine Kreativität verlieren. Ich würde verlieren, dass ich außerhalb der Box denken kann. Ich würde verlieren, dass ich die Welt anders wahrnehme und meine Wahrnehmung auch anders erklären kann. Ich würde verlieren, dass ich verknüpfend denke, dass ich andere Lösungswege finde, dass ich andere Lösungswege sehe. Ich würde verlieren, wie sehr ich Farben liebe, wie sehr ich Musik spüren kann, weil ich bin davon überzeugt, dass ein in Anführungsschlusszeichen gesunder Mensch Musik und Farben nicht so wahrnimmt, wie ich es wahrnehme. Ich habe ja eine Zeit lang, eine lange, lange Zeit lang Antidepressiva genommen Das sollte dafür sorgen, auch dass ich weniger Depressionen habe, aber auch, dass meine Gefühle so ein bisschen mehr geradlinig bleibt. Also ohne irgendwelche Schwankungen und so weiter, aber auch nicht mehr dieses Tief. Jedoch hatte diese Vielfaches, gerade diese Antidepressiva, die gut gewirkt haben, den Nachteil, wirklich, dass ich wie taub war zwischendurch. Ich war taub gegenüber dieser Welt. Ich konnte die Welt nicht als farbig mehr wahrnehmen. Ich hatte wie das Gefühl, alles um mich herum ist wie taub. Und so stelle ich mir das auch vor, wie es ist, normal zu sein, ohne diese Neurodivergenz. Dass man vielleicht ein Kunstwerk anschaut und denkt, ach ja, ist hübsch, gut. Aber dann nicht reingeht und versucht sich zu überlegen, was sehe ich denn hier jetzt da? Was hat sich vielleicht der Malende dabei gedacht? Oder dass ich so versuche, das Zusammenspiel von Farben zu verstehen. Also ich würde so vieles vermissen. Ich würde auch vermissen, zu verstehen, wie andere neurodivergenten Menschen denken. Auch wenn ich, wie soll ich sagen, auch jetzt vielleicht darüber das Wissen habe und ich einerseits zwar immer wieder predige, dass Menschen mir ihre Realität erklären müssen, habe ich wieder das Gefühl, wenn ich eine Tablette nehme und von all dem geheilt wäre, dass ich dann vielleicht auch dieses Verständnis und dieses Wissen verlieren würde. Ich wüsste nicht, wer ich bin ohne meine Neurodivergenz, ohne das Leben mit Depressionen. Ich würde es rein nur deswegen machen. Oh Gott, hier kommen gerade die Tränen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese eine Frage mich gerade irgendwie so triggert. Ich würde es rein deswegen machen, damit ich besser Geld verdienen kann, um ein für diese Gesellschaft akzeptableres Mitglied zu sein. Um weniger Schulden zu machen. Nicht, weil ich neurotypisch sein wollen würde. Würde ich am liebsten ein Leben leben können ohne Depressionen? Ja. Ja. Aber ich glaube, ich würde nicht leben wollen ohne meine Neurodivergenz. Ich würde dieses flexible Denken vermissen. Natürlich ist es mega anstrengend, diese Reizoffenheit, diese Suche nach Reizen und dann wieder dieses Überreiztsein. Ich war am Samstag, den 2.5.2026, auf dem Helvetiaplatz in Zürich bei der Kundgebung bezüglich Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Und ihr könnt euch übrigens die ganze Veranstaltung von allen Reden und Musikstücken online nachschauen. Ich werde euch den Livestream in die Shownotes packen. Und ich war dort und ich hatte mir vorgenommen, einerseits für mich, aber auch für den Verband Neurodiversität, bei dem ich seit neuestem im Vorstand sitze, Content zu machen und Kontakte zu knüpfen, mit Leuten in Kontakt zu treten, mich etwas vorzustellen und so weiter. Aber ich konnte das nicht wirklich. Es war sehr laut, es war sehr heiß, also schon wieder sehr warm zumindest. Ich habe geschwitzt und ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt, weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, ich müffle. Obwohl ich am Vormittag extra geduscht hatte, gut Deo aufgelegt hatte, alles, war mein Körper schon so im Stress, dass er, gerochen hat. Man hat mir jetzt zwar versichert, ich habe jetzt heute mit Elena noch kurz darüber gesprochen, dass sie nichts gerochen hätte und ich hoffe, dass auch andere Leute mich nicht im negativen Sinne gerochen haben, aber ich habe mich gerochen und ich fand mich so eklig. Und ich habe mich vorne und hinten nicht wohl gefühlt. Und es war einfach alles laut. Es war hell und irgendwie hatte ich mir selbst einen Megadruck aufgebaut, irgendwie Kontakte zu knüpfen und ich habe es nicht hinbekommen. Und bei solchen Dingen, da wäre ich wieder gern mehr neurotypisch, weil ich mir irgendwie vorstelle, und das ist einfach in meiner Vorstellung so, dass sowas jetzt etwas wäre, was neurotypischen oder beziehungsweise gesunden Menschen ganz leicht fällt. Aber ich weiß nun mal nicht, wie es ist, wenn man keine Depressionen hat, wenn man keine psychischen Krankheiten hat, wenn man keine Traumata hat, etc. oder eben neurodivergent ist und sowas. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Das ist wie ein sehr utopischer Gedanke. Viel richtiger wäre hier die Frage, würde ich diese Pille noch nehmen wollen, wäre unsere Welt neurodivergenter, neurodivergent-friendly, also artgerecht für jede Art von Variante des Menschen, für alle Menschen. Und ich betone es nochmal, für wirklich alle Menschen, dass man Rücksicht nimmt darauf, wie ein anderer Mensch die Welt wahrnimmt, was er braucht, um sich in dieser Welt zu bewegen, etc. Wenn wir eine Welt wirklich hätten, die auf alles Rücksicht nehmen könnte, alles beachtet und achtet, dann würde ich es nicht haben wollen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage von Elena. Sie hat mich gefragt, wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Und wo siehst du dich in 10 Jahren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe sie mir mit Absicht bis zum Schluss aufgehoben. Ich möchte in Zukunft als Beraterin arbeiten, Menschen beraten zu ihren Themen, zu all dem, was sie beschäftigt, und sie unterstützen, für sich selbst ein artgerechtes Leben aufzubauen zu können. Ich möchte den Verband Neurodiversität unterstützen, diese Welt anzustoßen für ein artgerechtes Leben für alle Menschen. Ich möchte Stigmaten brechen, am liebsten mit der Dampfwalze und diesen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, diese Kugel an einer Kette, die es auf dem Bau gibt. Also all diese Barrieren, all diese Mauern will ich mir zu einem Kugeldings von der Baustelle. Es gibt ja auch so ein Video, wo Miley Cyrus da drauf sitzt und hin und her schaukelt. Spätestens jetzt sollten eigentlich fast alle wissen, was ich meine. Damit Mauern brechen, Barrieren brechen. Ich möchte mit meinen Podcasts am liebsten durch die Decke gehen und ganz viele Menschen erreichen, etwas bewirken und etwas auslösen, unterstützen. Ich möchte viele tolle Gäste haben in den Podcasts, neue Sichtweisen reinbringen. Ich möchte unterstützen, dass diese Welt mehr forscht zu dem, was Frauen auch brauchen. Dass es mehr geforscht wird zu Hormonen etc. Ich möchte ein glückliches Leben führen. Eines Tages schuldenfrei sein. Ich möchte eines Tages in einer gesunden, glücklichen Beziehung sein. Und wer weiß, vielleicht sogar mit einer Pflegemutterlizenz. Denn das ist etwas, was ich mir eher überlegt habe. Dass den Menschen, die ein Zuhause brauchen, bevor sie in ein Heim kommen, in eine Pflegefamilie kommen können, indem sie gehalten werden, verstanden werden und man sich Zeit nimmt für das, was sie brauchen. Weil es gibt ganz viele Kinder auf diesem Planeten, die kein Zuhause haben, das wohlwollend ist, das förderlich ist für ihre Entwicklung. Und ich möchte zu gerne etwas dazu beitragen, da was zu verändern. Ich möchte für jemanden, auch wenn es für eine Zeit ist, ein gutes Zuhause zu sein, um später ein zu sagen zu können, hey, ich habe zwar verdammt vieles erlebt, was nicht gut war, aber diese Zeit da hat mir geholfen, neu zu starten und ein besseres Leben anzustreben und auch die Möglichkeit zu sehen, dass nicht alles hoffnungslos ist, etc. Ich möchte in 10 Jahren in einer Wohnung leben, wenn möglich mit einer Klimaanlage, einer Geschirrwaschmaschine und einer Badewanne, wo all meine Bücher Platz haben, ich vielleicht eine Podcast-Ecke mindestens habe oder am liebsten eigentlich ein Podcast-Studio, eine Praxis für meine Beratungen, eine Familie zu haben aus Freunden, mit denen ich einmal im Monat ein großes Sonntagsessen machen kann. Wir alle zusammen essen und erzählen, was gerade im Leben abgeht. Und etwas verändert haben in dieser Welt. Etwas bewirkt haben. Und wie gesagt, schuldenfrei. Ja. Wow. Es wurde ungewöhnlich emotional heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Sie war jetzt etwas mehr persönlich, vor allem gegen den Schluss. Wenn ihr mir auch Fragen stellen wollt und ich darauf eingehen soll oder vielleicht mal nochmal so eine Art Q&A-Folge machen soll, dann schreibt mir doch einfach. Entweder haut es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an kontakt@diephoenixseele mit OE geschrieben und 2E bei Seele.ch. Ihr findet meine E-Mail-Adressen, meine E-Mail-Adresse und meine anderen Kontaktmöglichkeiten alle in den Shownotes. Kleiner Hinweis noch sonst. Es gibt ganz neu seit dem 1. Mai in der Schweiz eine Notfallnummer, eine Notrufnummer zum Thema, also mit dem Thema häusliche Gewalt. Also wenn ihr oder wenn ihr jemanden kennt, der leider häusliche Gewalt erlebt oder ihr erleben müsst, dort könnt ihr Hilfe bekommen. Also 142 in der Schweiz, die neue Notrufnummer bezüglich häusliche Gewalt. Und ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht, bitte holt euch Hilfe. Es gibt auch die dargebotene Hand. Es gibt Bromentesana, die für euch da ist. Ihr könnt euch immer auch bei eurem Hausarzt melden, wenn ihr gerne mit jemandem reden möchtet. Gut. Ich glaube, das ist jetzt ein Zeichen, dass diese Folge ein Ende finden darf. Ich verspreche mich nur noch mehr. Habt eine wunderschöne Maizeit. Genießt den Frühling. Habt genug Taschentücher da, wenn ihr Heuschnüppler seid wie ich. Und macht's gut. Thank you.